Der nächste Talk handelt von einem Vorhaben, das zunächst ja als eine Art überwachungspolitischer Blockbuster-Alleskönner gehandelt wurde, als Verkaufsschlager, als eierlegende Wollmilchsau. Und wie wir unsere Erfahrungen so gemacht haben mit eierlegenden Wollmilchsäuen, wissen wir, das ist mit Vorsicht zu genießen. Und dank eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses, das Protest organisiert hat, muss man aber sagen, dass dieses Projekt glücklicherweise auf dem besten Weg ist, zu einem Ladenhüter zu werden. Ich sehe schon, ihr wisst alle, worum es geht, deshalb sind wir hier. Es gab in den letzten Jahren unglaublich viele Proteste online, auf der Straße. Es wurden Stellungnahmen geschrieben, es wurde an Bündnissen gefeilt. Es wurden Recherchen angestellt, die ziemlich unappetitliche Details zutage gefördert haben und die am Ende des Tages dafür gesorgt haben, dass dieser Albtraum zumindest in seiner ursprünglichen Form ja erstmal nicht mehr so realistisch ist. Die Leute, denen wir das zu verdanken haben, das sind ziemlich viele und einige davon können wir heute hier auf der Bühne begrüßen. Bitte einen ganz herzlichen Applaus zunächst einmal für Khaleesi, die als eine der Sprecherinnen des CCC die Chatkontrolle in den letzten Jahren sehr intensiv begleitet hat. Sowie Dr. Patrick Breyer, Abgeordneter der Piratenpartei Deutschland im EU-Parlament, der sich auf parlamentarischer Ebene ziemlich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und last but not least Dr. Ulrich Kelber, seines Zeichens Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Vortrag.
Ja, wir hätten vielleicht einen Disclaimer rausgeben sollen. Diese Anmoderation kann Spoiler enthalten. Und ich bin heute hier mit diesen beiden wundervollen Herren. Einer arbeitet bei der Chaospost, habe ich gerade erfahren. und wir wollen uns mal anschauen, was die letzten 3 Jahre eigentlich passiert ist. Und als wir diesen Vortrag vorbereitet haben, ist uns aufgefallen, dass die Chatkontrolle und ihre Geschichte eigentlich alle Merkmale eines klassischen Dramas aufweist. Und deswegen zeigen wir euch heute ein kleines Theaterstück. Keine Sorge, wir haben alle kein Schauspieltalent. Und wir fangen an mit dem ersten Akt und mit den langweiligen Dingen. Nämlich: Die Exposition informiert über den Schauplatz, die Zeit und die Situation. Sie charakterisiert die Hauptfiguren, ihre Interessen und Beziehungen und stellt die Vorgeschichte dar. Unter Umständen wird auf zukünftiges Geschehen vorgegriffen. Das werden wir sehr ernst nehmen. Und mit der Vorgeschichte fangen wir jetzt an. Eine Geschichte, an der ich noch nicht wirklich beteiligt war. Deswegen als allwissende Erzählerin übergebe ich an den allwissenden Erzähler. Und wir beginnen mit der Chatkontrolle 1.0.
Ja, vielen Dank. Chatkontrolle 1.0 hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr, ich habe es nochmal nachgeguckt, 2018 zurückgeht. Damals hat nämlich die EU in ihrer Weisheit beschlossen, das Fernmeldegeheimnis könnte doch eigentlich auch mal für Chatdienste und Messenger-Dienste gelten. Warum gilt das eigentlich nicht im Internet? Und als das beschlossen wurde, sind dann wenig später aber auch die Regierungen aufgewacht. 2019 haben dann die ersten Regierungen, vor allem Großbritannien damals, eine Ausnahme von dieser neuen E-Privacy-Verordnung gefordert zur Suche eben nach Missbrauchsdarstellung, aber auch Terrorismus. Und nachdem ich jahrelang gegen Vorratsdatenspeicherung gekämpft habe, gegen die NSA-Überwachung, da war mir klar, Wenn es jetzt darum geht, Inhalte systematisch zu durchforsten nach Verdächtigem, das ist wirklich eine neue Qualität der Massenüberwachung. Dann ist quasi die Privatsphäre als solche in Gefahr, weil ja diese Logik, alles könnte verdächtig sein, ist ja auf alles andere auch übertragbar. Auf das, was wir auf unseren Rechnern, auf unseren Smartphones speichern, auf das, was wir zu Hause machen. Ja, warum nicht eine schöne KI installieren in jedem Schlafzimmer, ist der Schauplatz von schrecklichsten Verbrechen natürlich auch. Und deswegen, die Juristen sagen, hier geht es um den Kerngehalt der Privatsphäre, der hier auf dem Spiel steht. Und es ist ja eigentlich auch nur aus China bekannt, dass dort wirklich Messenger-Dienste systematisch durchsucht werden. Übrigens unter anderem nach Bildern von Pu, dem Bär, weil damit der Staatspräsident verhöhnt wird, habe ich gehört. Also das steht da auf der Zensurliste. Ja, wir haben damals 2019 noch über den AK-Vorrat und vielen anderen NGOs protestiert gegen diese Änderung der E-Privacy-Richtlinie, haben das dann auch aus der Ratsposition gestrichen bekommen. Aber 2020 schon hat die EU-Kommission überraschend plötzlich angekündigt und vorgeschlagen, diese Ausnahme tatsächlich in die bestehende Verordnung einzufügen. Sie hatte vorher nur mit den US-Providern Google, Facebook und Microsoft gesprochen. Und die hatten einige Jahre zuvor heimlich in Eigenregie eigenmächtig schon die Chatkontrolle eingeführt. Das heißt, die haben schon private Nachrichten über den Facebook, Instagram, Direktnachrichten, über Gmail und so weiter durchleuchtet. Das war mir gar nicht bewusst gewesen zu dem Zeitpunkt. Und in den USA ist es so, es besteht eine Pflicht zur Meldung solcher Inhalte, aber keine Pflicht zur Durchsuchung. Es ist aber auch nicht verboten. In den USA gibt es kein Fanmeldegeheimnis in diesem Sinne. Und so kam es, dass die US-Konzerne schon seit Jahren die Chat-Kontrolle freiwillig praktizieren. Und zu erklären, was das eigentlich bedeutet und was das für die Betroffenen bedeutet, die hier einem Verdacht ausgesetzt sind, das ist uns anfangs überhaupt nicht gelungen. Und wenn wir jetzt mal die nächste Folie angucken, hier sehen wir, wie die Abstimmung gelaufen ist, als das Europäische Parlament sich positioniert hat zu diesem Vorschlag, die freiwillige Chatkontrolle zu erlauben. Man sieht, dass alle irgendwie mit zwei Ausnahmen alle dafür gestimmt haben und es uns überhaupt nicht gelungen ist zu erklären, was das mit einer Gesellschaft macht, wenn verdachtslos alles gescannt und gerastert wird. Wir haben damals die Strategie gefahren, Totalopposition, also komplett ablehnen und haben dann auch eine Kampagne dagegen gestartet und gefahren, allerdings ohne Erfolg. Und das sehen wir gleich, wie das weitergegangen ist. Hier ist tatsächlich wenig nach dieser ersten Abstimmung in Liebe mein erster Tweet, der den Begriff Chat-Kontrolle verwendet. Und das war unser erster Schritt der Kampagne, überhaupt mal einen Begriff dafür zu etablieren. Wir hatten vorher ein bisschen experimentiert mit Begriffen wie Nachrichtenzensur, Nachrichtendurchleuchtung, ist alles nicht sexy. Und in meinem Team entstand dann die Idee Chat-Kontrolle. Das finden alle scheiße, hat auch wirklich gepasst. Und wir haben dann Ressourcen gebündelt, eine Kampagne gestartet mit Rechtsgutachten, mit Meinungsumfrage. Wir wussten übrigens damals schon, dass diese Chat-Kontrolle im nächsten Schritt verpflichtend werden soll. Das stand nämlich schon in der Strategie der EU-Kommission zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs. Und dieser Tweet betrifft tatsächlich die Meldung, dass die Five Eyes, also die fünf Regierungen, die das internationale Überwachungssystem, Massenüberwachungssystem betreiben, dass die sich für die freiwillige Chatkontrolle ausgesprochen haben. Fragt man sich eigentlich, warum? Hat das was mit nationaler Sicherheit zu tun? Aber die Agenda ist klar, denn die wollten natürlich schon immer sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aushebeln. Und wenn es jetzt gelingen könnte, durch das Thema Kindesmissbrauch einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist es natürlich ganz einfach, diese Funktionen, Überwachungsfunktionen auf Endgeräten auch auf andere Zwecke auszuweiten. Und das zeigt, glaube ich, diese Meldung, diese Unterstützung durch die Five Eyes zeigt, glaube ich, dass die Chatkontrolle von Anfang an Produkt eines, ich nenne das, überwachungsbehördlich-industriellen Komplexes war. Also wo Wirtschaft und auch Geheimdienste und internationale Strafverfolger dahinter gestanden haben. Im Parlament ging das so weiter, dass im Juli 2021 im Plenum abgestimmt wurden. Wir hatten es immerhin geschafft, zu dem Zeitpunkt die FDP, die AfD und auch Martin Sonneborn auf unsere Seite zu bringen. Also die waren nicht mehr dafür. Aber man sieht trotzdem an dem Gesamtergebnis, ist zerschmetternd. Also riesige Mehrheit dafür. Auch SPD und Union unterstützen die freiwillige Chatkontrolle. Selbst Sophie Intveld, die ja den Untersuchungsausschuss zu Pegasus-Trojaner anführt, hat zugestimmt. Und da haben wir echt auf aussichtslosem Posten gekämpft an der Stelle erstmal.
Ja, und was sehr interessant ist, ist, dass wir Moritz Körner dann zurückgewonnen haben, der ja jetzt ein großer Verfechter war. Und dann ist erstmal nichts passiert. Dann ist so ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Patrick war mal bei Logbuch Netzpolitik. Ich habe mir das alles angehört und ich hatte damit noch irgendwie so gar nichts zu tun. Und dann hat Markus Reuter gesagt, okay, wir müssen da jetzt eigentlich mal was machen. Und darauf habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass ein Großteil der Gesellschaft gar nicht weiß, worum es hier geht. Hier müsste man eigentlich mal was machen, so wie Reclaim Your Faces. Und im Nachsatz sagte ich, ich bin dabei vielleicht. daraus ist dann relativ schnell mehr geworden. Ich hatte sehr schnell Kant Torkel am Apparat, der sagte, also ich muss mich um Reclaim Your Faces kümmern, aber wenn du willst, mach das doch mal. Und ungefähr gefühlt 3 Tage später saß ich mit Edri und anderen zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen in einer Videokonferenz und wir haben unser Bündnis, was ihr alle kennt, der ein oder andere hat unser Banner gesehen, Chatkontrolle stoppen, gegründet. Auch mal ein großes Dankeschön an Konstantin von DigiQ und Tom und Epang von der digitalen Gesellschaft, die immer sehr viel unterstützt haben und sehr hart mitgekämpft haben. Und jetzt habt ihr eigentlich die Guten kennengelernt, uns drei, die Zivilgesellschaft. Aber wir wissen alle, wenn die Chatkontrolle eine Person wäre, wäre sie eher diese hier. Und es ist gar nicht so weit weg davon, denn die beteiligten Personen, zumindest eine davon, trägt auch sehr gerne pink. Die ein oder andere weiß, von wem ich spreche. Unsere Lieblingskommissarin Ylva Johansen. Man sagt, ihre Lieblingsfarbe ist pink. Ich habe leider kein besseres pinkes Oberteil von ihr gefunden. Das ist die Kommissarin, die federführend für diesen Vorschlag war. Dann, ihr kennt sie alle, Nancy Faeser. Und eine Person, die dann gerne Werbung gemacht hat für dieses Gesetz und dann später abhanden gekommen ist aus anderen Gründen, ist Eva Kaili. Und in seiner Paraderolle, ich würde sagen die Rolle seines Lebens, haben wir natürlich nicht zu vergessen Ashton Kutcher. Und Ursula von der Leyen durfte auch mal mitspielen. Im Vorfeld hat sich die Kommission tatsächlich häufiger mit Ashton Kutcher getroffen. Wenn ihr jetzt auf Have Ylva Johansen Met Yet geht, dann werdet ihr rausfinden, sie hat sich kein einziges Mal mit der digitalen Zivilgesellschaft trotz mehrfacher Anfrage getroffen. Das ist so der eine Teil vom Personenkreis, den man kennen muss, um diese Geschichte zu verstehen. Aber EU-Gesetzgebungen sind komplex und deswegen haben wir natürlich auch noch mehr. Und die beiden wichtigsten Rollen haben diese beiden eigentlich gespielt, wenn es um den Rat geht.
Die Chatkontrolle wurde ja ausgerechnet von den Innenministerinnen und Innenministern verhandelt. Und natürlich war da eine deutliche Mehrheit total für diesen Vorschlag. Es gibt eine sogenannte Like-Minded Group. Das heißt, das sind etwa 10 Regierungen, die gemeinsame Stellungnahmen abgeben, weil sie total alle der Meinung sind, dass der Vorschlag wichtig ist und möglichst noch verschärft werden müsste. Und in dieser Like-Minded Group, die wird von Irland vielleicht angeführt, kann man sagen. Es ist aber auch Spanien drin und auch Belgien. Das wird nachher noch wichtig. Schweden war ursprünglich auch für den Entwurf zur Chat-Kontrolle 2.0, also verpflichtend, das Ganze durchzuziehen. Trotz Regierungswechsel zu einer konservativen Mehrheit hat sich daran zunächst nichts geändert. Es gab aber in Schweden eine sehr erfolgreiche Kampagne, da sehen wir nachher noch mal was dazu, mit dem Ergebnis, dass sie inzwischen Kritiker sind. Sie haben dann in den letzten Wochen ihrer Ratspräsidentschaft noch mal ein bisschen ein paar Sätze gegen zum Schutz von Verschlüsselungen so eingeschleust, die aber dann von den Spaniern gleich wieder kassiert wurden, als die übernommen haben. Spanische Ratspräsidentschaft. Spanien ist wahrscheinlich ziemlich der radikalste Befürworter dieses Vorschlags. Die sind ja bekannt dafür, dass sie gesagt haben, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sollte am besten eigentlich ganz abgeschafft werden oder sollte es am besten gar nicht geben. Und die haben dann auch tatsächlich versucht, das durchzuziehen, das durchzusetzen mit mehreren Abstimmungsversuchen und Anläufen, die aber letzten Endes durchgefallen sind und gescheitert sind. Man hat dann noch einen Kompromissvorschlag gesagt und gesagt, einen Teil nehmen wir raus. Man hat mit Tricks gearbeitet und gesagt, wir machen das nicht bei den Ministern, sondern wir machen das auf der Ebene der ständigen Vertreter. Da zählt eine Enthaltung nicht als Nein, sondern nur, wenn man wirklich auch Nein sagt. Also mit übelsten Tricks wurde gearbeitet, aber alles half nicht. Trotzdem ist es natürlich so, was im Rat vorliegt, was die Spanier hinterlassen haben, und das ist ja im Moment der Stand, ist ein Text, der noch extremer ist als das, was Johansson vorgeschlagen hatte. Der weniger Sicherungen hat, der zusätzlich noch eine Suchmaschinen zur Zensur enthält, der noch weniger Berichtspflichten enthält. Also noch krasser, was im Moment im Rat vorliegt.
Aber lass mich mal beim Rat einhaken, weil er einer der drei Säulen der Gesetzgebung ist. Aber er ist sozusagen die am wenigsten durchschaubare. Man bekommt mit, was das Parlament macht. Die Kommission ist zumindest gezwungen, Konsultationen zu machen, in unserem Fall mit dem Europäischen Datenschutzausschuss, also wo die nationalen Aufsichtsbehörden drin sitzen und der europäische Datenschutzbeauftragte. Und was dann passiert im Rat, hat nicht mehr eine wirkliche europäische Öffentlichkeit, sondern wenn überhaupt, ist das Kernarbeit, über die einzelnen Mitgliedstaaten hinzugehen und zu versuchen, die Bruchstücke zusammenzutragen, dann, wenn eine nationale Regierung sich reinblicken lässt in die Vorbereitung dieser Stellvertreterregelung. In der Tat, damit dem Trick auch, es ist ja sowieso bekannt, das sogenannte German Vote, wenn bei uns entweder wegen Bundesrat oder wegen Koalition keine Einigung erzielt, die Enthaltung am Ende, die aber eben unter den Punkten, wenn die Initiative von der Kommission kommt, praktisch einer Zustimmung gleichkommt.
Einem Nein.
Ja, ja. Wenn die Kommission vorschlägt, muss ich mit Nein stimmen, um eine qualifizierte Mehrheit zu bekommen. Wenn ich mich enthalte, ist die Kommission unter bestimmten Umständen in einer besonders starken Position. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese dritte Säule zu verstehen in ihrer Rolle. Man müsste sie eigentlich stärker dazu verpflichten, ebenfalls in Konsultationen zu gehen, sowohl für die politischen Implikationen als auch für technische und rechtliche Umsetzung ihrer Vorschläge.
Genau. Weißt du übrigens, wer immer mit am Tisch sitzt im Rat? Die EU-Kommission. Das heißt, eigentlich ist es so gedacht, das Gesetzgebungsverfahren, es ist ein Trilog. Parlament, Rat und Kommission sitzen da an einem Tisch. Die Kommission soll neutral, Vermittler sein, aber die hat schon die ganze Zeit mit den Regierungen verhandelt.
Das ist bei uns auch so. Die Kommission sitzt auch im Europäischen Datenschutzausschuss und berät über die Stellungnahme des Ausschusses an die Kommission mit.
Genau, und die Diskussion zu EU-Legislationen und wie das alles zusammenhängt, machen wir dann beim nächsten Mal. Aber wir gehen mal zurück zu unserer Geschichte. Und Ulrich und Patrick haben es gerade gesagt, eigentlich was im Rat passiert, ist ziemlich dunkel. Und jetzt kommen wir auch zu wichtigen Helden in dieser Geschichte, nämlich diese netten Menschen hier. Einen großen Applaus an Netzpolitik für für ihren Einsatz und vor allen Dingen ihre Leaks. Ohne Netzpolitik hätten wir viele Dinge, die im Rat verhandelt wurden, nicht so zusammenpuzzeln können in dieser Geschichte. Die brauchen auch noch Spenden an dieser Stelle. Kurze Werbeeinlage. Genau, also das war der Stand der Dinge. Wir hatten mutige Leakende, wir hatten ein zivilgesellschaftliches Bündnis, aber bis dahin hatten wir eigentlich noch keinen Text. Und dann kam der Text und der hat es in sich. Ich weiß, das hängt euch allen zu den Ohren raus, aber wir machen mal noch ein kurzes Recap. Worum ging es eigentlich nochmal in diesem Gesetzesvorschlag?
Chatkontrolle heißt, alle Nachrichten, sei es per E-Mail, sei es per Messenger, sei es per Chatdienst, müssen, wenn ein gewisses Risiko besteht, dass auf diesem Dienst Missbrauchsdarstellungen zirkulieren oder auch Grooming stattfindet, und das ist im Grunde genommen bei allen Kommunikationsdiensten nicht auszuschließen, müssen gescannt werden. Automatisiert, entweder nach bekanntem Material, was sich auf Datenbanken bezieht, die oft genug gar nicht nach europäischem Recht geprüft sind, oder mittels Machine Learning nach noch unbekannten Missbrauchsdarstellungen, die natürlich nie auch nur annähernd genau beurteilen können, das Alter, ist etwas einvernehmlich oder nicht, ist etwas Sexting unter Jugendlichen oder nicht. Und auch durchsucht werden sollen Text, Chats, Textnachrichten danach, nach bestimmten Schlüsselwörtern, die darauf hinweisen, dass hier Erwachsene versuchen, sexuelle Kontakte zu Minderjährigen anzubahnen. Das ist ein Modell, was überhaupt noch gar nicht getestet ist, völlig experimentell und von einigen Herstellern quasi erforscht wird. Die EU-Kommission hat dann abgeschrieben, was dann die Erfolgsquoten und Erfolgsstatistiken, welche da von den Herstellern abgegeben werden. Das steht dann so im Gesetzentwurf drin. Ja, und vor allem, was natürlich wichtig ist, vor verschlüsselten, vor Ende-zu-Ende verschlüsselten Diensten wird kein Halt gemacht. Und damit die scannen können, muss man natürlich die sichere Verschlüsselung aushebeln, aber das erklären wir nochmal im Detail, ne?
Genau.
Und ja, das ist noch nicht alles. Es ist auch noch drin Altersverifikation. Das heißt, der Vorschlag ist, dass Kommunikationsdienste, die ein gewisses Risiko aufweisen, also alle, das Alter ihrer Nutzer überprüfen müssen, so eine Art Ausweispflicht im Internet. In der Praxis bedeutet das halt, entweder Ausweis hochladen oder sein Gesicht zeigen, wenn das irgendwie KI-basiert funktioniert. Beides ist mit einer anonymen Kommunikation nicht vereinbar. Und deswegen ist diese Altersverifikationspflicht für Kommunikationsdienste, also bevor ihr einen E-Mail-Account anmelden könnt, müsstet ihr euer Alter nachweisen, eigentlich eine Bedrohung des Rechts auf anonyme Kommunikation. Welcher Whistleblower wird darauf vertrauen, irgendwie anonym zu kommunizieren, wenn er vorher sein Alter nachweisen müsste mit den Methoden, die im Moment auf dem Markt sind und üblich sind. Und Netzsperren sind natürlich auch mit drin. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, Missbrauchsmaterial zu löschen, soll da der Zugriff darauf gesperrt werden. Wir alle wissen, wie untauglich diese Methode ist. Und letzter Punkt noch, was ich nenne digitaler Hausarrest. Es ist vorgesehen, dass junge Menschen unter 16 von App Stores daran gehindert werden sollen, Apps zu installieren, die ein gewisses Grooming-Risiko haben, also die dazu verwendet werden zur Anbahnung. Und das sind ja alle Apps. Das ist von WhatsApp über Signal bis hin zu Games oder die klassischen Chat-Dating-Dienste. Alle Apps mit Kontaktfunktionen können für Grooming missbraucht werden, werden auch dazu missbraucht. Und das bedeutet letzten Endes, man stellt junge Menschen unter digitalen Hausarrest, so wie wenn man sie nicht mehr auf die Straße gehen lassen würde, mit der Begründung, es könnte euch ja jemand ansprechen. Und das finde ich ein Aspekt dieser Chatkontrolle, der noch unterbelichtet ist, zu Unrecht.
Aus technischer Perspektive wissen wir natürlich alle, dass es nicht funktioniert. Wir alle lieben Open Source. Wenn wir gerade über Technik sprechen, vielleicht noch mal ganz kurz, wie sieht das normalerweise aus, wenn wir Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren und was ist eigentlich das Problem? Normalerweise sieht das so aus, ich kann mir sicher sein, dass meine Nachrichten zu meinem aktuellsten Rant der EU-Gesetzgebung an Patrick, ohne dass andere reingucken können, übertragen werden können. was sich die EU-Kommission vorstellt im Rahmen der Chat-Kontrolle und auch was sich Ashton Kutcher vorstellt, auch wenn er denkt, das ist total sicher, ist das Folgende. Wir haben eine Chat-Nachricht und was Patrick eben auch unter Chat-Kontrolle 1.0 gesagt hat, sie wird von einer Providerin vorher untersucht und wenn mein Classifier anschlägt, dann wird sie an die Strafverfolgungsbehörden ausgeleitet, es kommt zu Accountsperren oder Ähnlichem. Das Problem daran, ich kann mir ja natürlich nur eine Nachricht angucken, wenn sie Ende zu Ende verschlüsselt ist, bevor sie verschlüsselt wurde. Und das heißt, ich breche diese Verschlüsselung an der Stelle auf und das ist eigentlich keine vertrauliche Kommunikation mehr. Und als dieses Gesetz rauskam, waren die Reaktionen so ein bisschen verhalten, aber Nancy Faeser war klar, jede private Nachricht anlasslos zu kontrollieren, halte ich nicht für vereinbar mit unseren Freiheitsrechten. Da würden wir ihr, glaube ich, alle Recht geben. Und dann kam erstmal nichts mehr. Und wer war logischerweise dann die erste Instanz, die sich geäußert hat? Unsere lieben Datenschützer, die waren natürlich auch nicht einverstanden mit der ganzen Geschichte.
Gut, wir wussten natürlich relativ früh, was auf uns zukommt, weil wir die Ohren natürlich bei der Kommission, aber auch bei den Five Eyes über unsere internationalen Partner hatten. Es ist immer ein bisschen schwierig, die 28 zu einem Text zusammenzubekommen. Das sind ja sehr unterschiedliche Menschen, die dann sehr viel auch zugeliefert bekommen haben. Gruß an das Referat, das mir zugeliefert hat, aus meinem Haus. Ich weiß, dass ein paar hier im Raum sind an der Stelle. Aber wir haben aus meiner Sicht einen Text hinbekommen, der die rechtliche Bandbreite gezeigt hat. Natürlich teilweise auch mal in diplomatischen Tonfall, um andere drauf zu stoßen. Gerichte, juristische Beiräte, Politik, Medien an der Stelle. Und über den Text hinaus haben wir natürlich auch noch andere Arbeit gemacht, zum Beispiel mal zu erklären, was bedeutet denn so eine Fehlerrate, die so nonchalant da aufgeschrieben wird, 0, so und so viel Prozent. Was bedeutet das für besonders betroffene Gruppen, wie zum Beispiel für Jugendliche, wenn sie untereinander in den entsprechenden Kontakten sind?
Genau, nachdem die Datenschützer sich dann positioniert haben, war der Bundesrat auch nicht weit, das politisch super war für uns. Sonst hatten wir noch nichts. Und dann kam eigentlich relativ schnell auch unser erstes Leak aus dem Rat. Und es hat sich für uns sehr klar gezeigt, die EU-Staaten sind sich jetzt auch nicht so richtig einig. Und das ist auch ein Ding, was sich jetzt fortsetzen wird. Dann hatten wir ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst, die auch ganz klar gesagt haben, die Chat-Kontrolle darf so nicht in Kraft treten. Die EU-Kommission hat die Wirtschaft zitiert, der Wissenschaftliche Dienst hat dann unsere Analysen des gesamten Gesetzes zitiert. Und jetzt hatten wir einen ziemlich langen ersten Akt. EU-Gesetzung ist ziemlich komplex. Und wir machen mal weiter. Im zweiten Akt, jetzt wird es nämlich spannend. Und als erstes ist was passiert, was wir uns eigentlich für Deutschland erhofft hatten, nämlich Österreich bezieht Stellung gegen die Chatkontrolle. Und da haben wir uns gefreut, das wäre von der deutschen Bundesregierung auch super gewesen zu diesem Zeitpunkt. Da mussten wir noch ein bisschen drauf warten. Und dann kam so der große Streckmoment, Auftritt Ashton Kutcher. Der tauchte dann nämlich im EU-Parlament auf. Auf einmal waren auf Twitter überall Abgeordnete Selfies mit Ashton Kutcher und Ashton Kutcher und sein Unternehmen Thorn machten jetzt Werbung für die Chatkontrolle. Und das ist natürlich was, was man als Bewegung dagegen nicht so gerne sieht, wenn man jemanden hat, der so prominent dafür wirbt. Und wir haben aber neben Ashton Kutcher auch noch andere Technologieexperten, die für dieses Gutachten geworben haben. Ilva Johansen war natürlich total klar, weil die Vorschau-Links in WhatsApp ja angezeigt werden können, müssten auch WhatsApp-Nachrichten trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt schon gescannt werden. Genau, das war der Status. Und dann ging die EU Legislation so ihren Gang. Keine Sorge, wir machen jetzt hier keine Vorlesung aus zur EGU-Legislation, aber wir müssen noch mal wieder ein paar Personen vorstellen.
Aber die Johansson könnten mal aufhören, WhatsApp zu nutzen, das wäre auch schon.
Dürfen die Schweden das nicht auf ihren Diensthandys?
Also die Deutschen dürfen es zumindest auf ihren Diensthandys nicht.
So, mehr Menschen im Schnelldurchlauf.
Ja, es war ja nach der Ausgangslage, die wir gesehen haben, klar, politisch ist diese Chat-Kontrolle 2.0 nicht zu stoppen. Also wir können die nicht ganz tot machen, da wird es niemals eine Mehrheit im Parlament geben, weil selbst unsere engsten Verbündeten, die Sozialisten, hier unten rechts zu sehen ist mein Kollege Paul Tang, ein niederländischer Schattenberichterstatter, auch im Verhandlungsteam, der gegen die Chat-Kontrolle 1.0 gestimmt hat, aber der natürlich seine ganze Fraktion hinter sich hat. Muss, ja. Selbst der war nicht für eine komplette Ablehnung. Und von daher haben wir gesagt, diesmal setzen wir auf eine konstruktive Strategie. Und wie ich das den Kollegen verkauft habe, war einfach zu sagen, der Vorschlag der EU-Kommission ist extrem. Der spaltet die Gesellschaft, der spaltet Kinderschützer, spaltet die Politik. Wir brauchen einen neuen Ansatz zum Schutz von Kindern. Einen ohne Chatkontrolle und ohne das Brechen von Verschlüsselung. Dafür mit Security by Design die Dienste sicher machen. Crawling von öffentlichen Seiten.
Da kommen wir ja gleich noch
zu,
wenn wir bei dem Bericht sind.
Genau, Löschpflicht und so weiter und so fort. Und ich habe ganz klar gesagt, keinem Kind ist mit einer Chatkontrolle geholfen, die vor Gericht scheitert.
Das Wichtige an dieser Stelle. Das Wichtige an dieser Stelle, also wir sind jetzt an dem Punkt, wir haben Ausschüsse, die verantwortlich sind, die müssen einen Bericht erstellen. Das sind die verantwortlichen Köpfe. Währenddessen in Deutschland drehten wir immer noch Däumchen. Es war inzwischen Dezember. Und dann kam es zu einer sehr seltsamen Pressekonferenz, dem es ein Leak vorangegangen und dann hieß es auf einmal, wir wollen uns Client-Side-Scanning annähern, aber es geht nicht darum, diese Technik auf privaten Endgeräten zu installieren. ja, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Bild von vorhin erinnert. Schwierig technisch, schwierig. Und wir dachten, okay, jetzt irgendwie das mit dem Koalitionsvertrag wird nicht ernst genommen. Währenddessen haben sich aber die Jugendorganisationen der Parteien gedacht, Mensch, wir sind auch dagegen und sind geschlossen unserem zivilgesellschaftlichen Bündnis beigetreten. Im Hintergrund haben wir immer weiter Gespräche geführt, auch mit Kinderschützern. Es gibt wie immer, ihr kennt es, ein Ressourcenproblem. Jeder beschäftigt sich mit seinem Fachbereich und keiner hat Kapazitäten, das eine oder das andere zu tun. Und jetzt sind wir schon fast ein bisschen mehr über die Hälfte. Wir sind im dritten Akt angekommen. Und jetzt kommt wieder die Einführung in Theaterwissenschaften. Der Konflikt ist auf seinem Höhepunkt und die Handlung schlägt plötzlich um. Der Wendepunkt bringt einen unerwarteten Umschwung in das Schicksal der Heldinnen. Wir gucken mal, wer die Heldinnen sind. Aber wir dachten uns, damit es so richtig schön dramatisch wird, braucht man natürlich Hooligans. Die Fußballfans, haben sich gerne uns angeschlossen. Es gab über das ganze Jahr Proteste. Sie sind auch Teil von unserem zivilgesellschaftlichen Bündnis, denn wer ist betroffen von Überwachung? Wo wird es gerne ausgetestet? Natürlich in Fußballstadien. Und in Schweden als kleines Geschenk an die Ratspräsidentschaft, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Abschiedsgeschenk war oder das Willkommensgeschenk, haben wir den Flughafen in Stockholm mal mit diesen netten Plakaten gepflastert. Und dann gab es noch diese Bundestagsanhörung. Und auf dem Weg zur Bundestagsanhörung war meine erste. Ich war so ein bisschen nervös und auf einmal fährt ein sehr cooler Mensch in einem schwarzen Mantel mit Sonnenbrille auf einem E-Roller an mir vorbei. Und ich dachte, okay, wer ist es? Es fehlte noch so dieses "We are the man in black" dazu. Und dann stieg Ulrich Kälber von seinem E-Roller. Und na? Irgendwie möchte die Technik nicht mit mir heute, stieg Ulrich Kälber von seinem E-Roller und ich sag, na, sind Sie nervös? Und er sagte zu mir, ey, das wird total langweilig, wir sind uns ja eh alle einig. Und ja, so saßen wir dann da und irgendwie waren wir uns alle einig.
Ja, wobei die Anhörung natürlich erstmal, dass es so ein 9-0 war, hat natürlich entsprechend öffentlich zu Buche geschlagen. Aber es ist natürlich nur ein Teil der Politikberatung. Als ehemaliger Abgeordneter kenne ich das. Ich finde es toll, wie viele Menschen einfach mit Digitalkenntnissen es heute im Parlament gibt, auch in den Medien, aber natürlich viele, die Fachpolitikerinnen und Fachjournalistinnen und Fachjournalisten haben natürlich immer noch wenig mit Digitalen am Hut. Die werden auch nie Expertinnen und Experten werden. Das heißt, das Wichtige ist nicht nur denen, die schon Expertinnen und Experten sind, nochmal zu sagen, wie sehen wir das technisch, wie sehen wir das rechtlich, sondern eben auch die anderen zu erreichen, denen deutlich zu machen, nur weil das so was Flüchtiges, Digitales ist, nicht Dinge zu tun, die sie im analogen Leben nie machen würden, weil sie die genau gleichen Implikationen für eine Gesellschaft haben, die auch zu erreichen. Und das ist nach so einer Anhörung noch nicht gewonnen, weil da sitzen von jeder Fraktion 1 bis 4 Leute dort und hören zu, diesen Transmissionsriemen inklusive der Zivilgesellschaft aufzulegen. Das muss immer noch danach passieren.
Ja, und dann hatten wir auch alle irgendwie so ein kleines High und hatten gehofft, dass wir jetzt ein bisschen was gewonnen haben. Und dann, wie das so ist in solchen Dramen, kam dieser Entwurf uns entgegen. Wir wussten schon, der Berichterstatter ist von der EPP, also von den Konservativen. Das kann nicht so cool werden, war es dann auch nicht.
Er ist nicht nur von den Konservativen, er ist auch aus Spanien. Ja, Spanien hatten wir schon mal. Wir haben in Brüssel eine völlig andere Diskussion gehabt als in Deutschland, wo ja die Kampagne gegen die Chatkontrolle eine super Arbeit geleistet hatte und in Österreich auch. Aber Brüssel, völlig andere Diskussion. Nach diesem Positionsentwurf, das war übrigens das Ergebnis nach vielen Anhörungsrunden, die wir Schattenberichterstatter durchgeführt hatten. Ja, da hatten wir mit ganz vielen Experten gesprochen, auch mit kritischen Missbrauchsbetroffenen, auch mit technischen Experten. Und sein Ergebnis war dann zu diesem Zeitpunkt ein Vorschlag, der alle Probleme unverändert lässt. Chatkontrolle, Client-Side-Scanning, Ende der Anonymität und so weiter, alles weiterhin drin. Der aber zusätzlich sogar noch einführen sollte, die freiwillige Chatkontrolle fortzuschreiben. Das heißt, selbst wo es keine Anordnung gegeben hätte, hätten die Unternehmen trotzdem weitermachen dürfen. Und dann wurde als zusätzliche Methode zu diesen drei, die wir vorhin besprochen haben, Bekanntendarstellung, unbekannte Darstellung und Grooming, wurde als zusätzliche Methode, vierte Methode noch vorgeschlagen, die Metadatenanalyse. Also er wollte sogar, dass man anhand der Metadaten dann irgendwie ein Risiko von Missbrauchsdarstellung in Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikation feststellen soll. Ein Verfahren, was nochmal viel experimenteller und noch viel ungenauer ist als alle der anderen genannten Verfahren. Und das Schlimme war, zu diesem Zeitpunkt im April 2023 konnte er damit rechnen, dass die Mehrheit dem folgt. Weil am Verhandlungstisch saßen
Kutscher-Kuschler, hätte ich fast gesagt.
Ja, genau. Da saßen, hier in diesem Tweet sehen wir, für die Liberalen, die sonst oft entscheidend sind für eine Mitte-Links-Mehrheit, saß Hilde Wortmanns, eine belgische Kollegin, die Vorsitzende der Intergroup for Children's Rights, was quasi die Chat-Control-Lobby innerhalb des Parlaments war, die alles organisiert und gemanagt hatten. Die Liberalen haben ausgerechnet sie zur Schattenberichterstatterin gemacht. Für die Rechtskonservativen war es ein Kollege aus Italien, kinderfreundlich, Lega Nord, sehr für den Vorschlag. Für die Rechtsextremen war es auch eine Italienerin, total hinter dem Vorschlag stand. Also von den Verhandlungsteilnehmern war eine deutliche Mehrheit für den Vorschlag. Dann mein Kollege von den Sozialdemokraten, Paul Teng, zwar kritisch gegen Chatkontrolle, aber total für Altersverifikation. Der hat mal gesagt, bei der Vorstellung dieses Berichtsentwurfs, seine Kinder ins Internet zu lassen, ist so, wie wenn man sie alleine in einer Menschenmenge allein lässt. Ja? So.
Und wir sind auf dem Kongress, wir wissen alle, das ist total unbedenklich. Und dementsprechend sah es ziemlich duster aus. Wir waren alle nicht so richtig happy. Das war aber auch irgendwie zu erwarten, weil bei einem Vorschlag, wo es immer heißt, ja, aber die Kinder ist die Katastrophe und Ashton Kutscher nicht weit. Und so kamen wir dann in den vierten Akt. Und Im vierten Akt, die auf die Katastrophe hinfallende Handlung wird durch das retardierende Moment aufgehalten. Okay, mal gucken, welches die Katastrophe ist, die wir hier meinen. Und wir hatten dann diesen Vorschlag vom IMCO-Ausschuss ursprünglich von dem Berichterstatter, da saß ganz gut aus. Aber das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, war so okayisch, es war alles ein bisschen weicher. Die Chat-Kontrolle sollte nur als letztes Mittel dienen und begrenzt eingesetzt werden. Es war sehr weich. Und wir standen kurz vor der Sommerpause, aber die dunkle Macht des Rates macht auch keine Sommerferien, weil man kann ja viel besser arbeiten, wenn die anderen Urlaub machen. Und da kam dann das, was Patrick vorhin schon angedeutet hat. Wir hatten den Wechsel der Ratspräsidentschaft. Die Schweden waren so ein bisschen umgeschwenkt und dann kamen die Spanier und sagten so, nee, also eigentlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbieten wäre gut. Das war die Ausgangslage zum Sommer. Und irgendwie waren wir alle ein bisschen gefrustet. Und jetzt kommt das Moment, was so ein bisschen verzögert hat, dass es irgendwie noch schlimmer wurde. Denn es gab ein juristisches Gutachten aus dem Rat, das gesagt hat, ja, eigentlich ist die Chatkontrolle grundrechtswidrig. Ziemlich überraschend. Möchtest du noch was zu juristischen Gutachten sagen?
Bei juristischen Gutachten merkt man immer, wie wichtig es ist, vorher aktiv zu werden. Weil die schauen sich durchaus die Literatur an. Und gerade wenn starke Lobbyistinnen und Lobbyisten unterwegs sind, gibt es auch viele Artikel und Rechtsbeiträge, die ihre Position unterstützen. Dass die anderen auf dem Markt sind, wie Stellungnahmen aus der Zivilgesellschaft, wie die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses, ist die einzige Chance, dass solche Ratgeber entsprechende Ergebnisse geben. Und dieser Punkt mit dem Scheitern ist übrigens was wir auch immer versuchen, als Hauptargument gegenüber Parlamentariern und Parlamentariern einzusetzen, zu sagen, ihr habt überhaupt nichts davon, wenn eure überschießenden Pläne am Ende von Gerichten aufgehalten werden. Dann habt ihr euch auf diese eine scheinbare technische Lösung konzentriert, habt nichts für die Opfer getan, nichts für das Thema getan und dann hält das Gericht das auf. Und da habe ich das Gefühl, dass ganz langsam eine Sensibilität einsetzt, dass es nichts bringt, der Öffentlichkeit eine scheinbare Lösung zu präsentieren und einige Monate oder Jahre später ist alles verloren, weil die Gerichte es vollständig anhalten. Und das war eine sehr starke Unterstützung, dass sie aus dem Rat selber herauskam.
Die macht es stark im Rat, jedenfalls bei den Juristen. Und wir gehen jetzt weiter und irgendwie habe ich ja gerade gesagt, es war irgendwie alles nicht so richtig gut. Wir hatten dieses Problem mit Ashton Kutcher, der natürlich total gezogen hat. Und ja, in der Katastrophe findet der Konflikt seine Lösung. Ist bei uns nicht ganz so, aber wir sind ein modernes Drama. Moderne Dramen sind in der Regel offen. Ihr werdet es gleich hören. Was dann passiert ist, Journalisten und ja, vor allen Dingen Investigativjournalisten to the rescue, war ein Netzwerk, was sie aufdecken konnten. Und das sind die Spenden, die so hin und her geflossen sind.
Ja, wir haben es ja schon gesehen, dass das Skript eigentlich schon geschrieben war, ne? Für die Mehrheit in der Verhandlungsrunde, die waren sich sicher, bis zum Ende dieses Jahres sollte quasi mit den Spaniern unter spanischer Ratspräsidentschaft wollte der spanische Berichterstatter einen Deal machen und damit wäre das Gesetz durch gewesen. Ja? Und wie wir das geschafft haben, das zu drehen, das lohnt sich, sich mal anzuschauen, weil wir daraus was lernen können. Es passiert ja nicht so oft, dass wir so eine Schlacht mal vorläufig gewinnen. Zum einen haben wir das Framing geändert, weil wir gesagt haben, dieser Ansatz der Kommission spaltet. Wir brauchen einen neuen Ansatz, der alle zusammenbringt, der mit einer breiten Zustimmung und leben kann und der auch gerichtsfest ist und der wirklich Kindern hilft. Das zweite war, wir haben die Fraktionen gespalten. Das heißt, die Verhandlungsführer am Tisch waren zwar dafür, aber die haben dann plötzlich von ihren eigenen Kollegen Feuer gekriegt, die verstanden haben, was was das Problem mit der Chatkontrolle ist. Das hat funktioniert bei den Deutschen, bei den Schweden, bei den Österreichern und so weiter. Das hat richtig gut funktioniert. Und dieses war dann noch etwas, was uns nochmal total geholfen hat in den Verhandlungen, dass plötzlich rauskam, ein überwachungsbehördlich industrielles Netzwerk, übrigens hauptsächlich von außerhalb der EU gesteuert, steckt hinter diesem Gesetzentwurf, hat da quasi dran mitgeschrieben, will damit einen Präzedenzfall schaffen, der dann weltweit auch anderswo Anwendung finden sollte. Und es kam heraus, dass letzten Endes Geheimdienste, Strafverfolger und die Industrie sich quasi als Kinderschützer präsentieren, ausgeben, die einmal sogar eine neue Kinderschutzorganisation gegründet haben, dieses sogenannte Brave Movement, dass es eine Schweizer Stiftung gibt, Oak, die geführt wird von einem ehemaligen US-amerikanischen Innenminister und die hier mit Millionen Geldern diese Kampagne für Chatkontrolle finanziert. Mit deren Geldern wurde eine Lobbyagentur beschäftigt, so wie das sonst nur die Industrie machen. Es wurde eine Lobbystrategie erarbeitet, wie man welchen Abgeordneten genau ansprechen und bearbeiten kann. Es kam heraus, dass die EU-Kommission eng zusammengearbeitet hatte mit diesen Kräften und ihnen die Türen geöffnet hatte mit exklusiven Beratungen. Und das war wirklich politisch entscheidend, weil zu diesem Zeitpunkt hatten wir quasi den Gesetzentwurf weitestgehend durchverhandelt, auch die viele Giftzähne schon gezogen. Aber der Elefant im Raum war die Chatkontrolle. Da hielt bisher die Mehrheit daran fest, die Chatkontrolle muss anlasslos, verdachtslos kommen, Verschlüsselung nehmen wir nicht aus. Und zu diesem Zeitpunkt kam dieser Skandal.
Genau, ich habe immer gesagt, es fühlt sich so an, als wenn das Gesetz für Thorn geschrieben wurde. Naja, so ein bisschen Recht haben wir gehalten. Und es war auch irgendwie so eine kleine Wunschliste. Europol, das kam dann auch noch danach raus, möchte das natürlich auch noch für andere Sachen einsetzen. Und das ist natürlich ein Dammbruch, der uns nicht überrascht, aber den wir so das mal wieder in the wild gesehen haben, dass es tatsächlich so ist. Und unsere Freundin Ylva Johansen, sie hat in der Zeit bis hierhin sehr häufig My Proposal gesagt. Die hat natürlich gesagt, das wäre alles eine Verschwörung gegen sie und das sei alles gar nicht so. Und was dann als nächstes kam, nach diesem großen Theater, war dann aber das Thema, die EU-Kommission hat Microtargeting in diesem Zusammenhang eingesetzt.
Ich freue mich unglaublich, dass der Wiczorowski, also der europäische Datenschutzbeauftragte, das Thema untersucht, weil es ist schizophren. Die Europäische Kommission erkennt die Gefahr von politischem Microtargeting und ist immerhin bereit, ziemlich weitgehend dagegen vorzugehen. Ich persönlich würde mir wünschen, noch weitgehender, mindestens aber mit deutlicher Transparenz, und setzt es dann selber ein, mit entsprechenden Steuermitteln noch dazu, um hier eine Beeinflussung vorzunehmen. Ich halte das mindestens für politisch hochbrisant und sehr fragwürdig. Und es wird zu prüfen sein, ob auch rechtlich entsprechend vorgegangen werden kann gegen diese Methode, wie hier gearbeitet wurde.
Wir sind jetzt ziemlich am Ende unserer Geschichte angekommen und was passiert ist, ist als nächstes, es gab eigentlich ein historisches Ereignis, kann man sagen. Alle Fraktionen im Libe-Ausschuss waren sich relativ einig und es konnte ein Bericht abgestimmt werden. Patrick hat es gerade vorhin auch wieder kurz angerissen, aber dieser Libe-Bericht, der dann kam, war wesentlich besser als alles, was wir uns, als wir diesen Kampf aufgenommen haben, erhofft haben. Es war nicht perfekt, aber das ist es ja leider nie. Und da konnten wir ein paar wichtige Dinge erreichen.
Ja, also zwei Wochen vor dieser Pressekonferenz, die wir gerade gesehen haben, ist zu unserer Überraschung plötzlich ein Vorschlag des Berichterstatters gekommen, der im Grunde genommen nachgegeben hat, der gesagt hat, die Chatkontrolle soll es nicht geben. Wir wollen nur gegen Personen und Personengruppen quasi scannen lassen. Erstens mit richterlicher Anordnung, aber zweitens vor allem, wenn sie in Verbindung stehen mit Kindesmissbrauchsmaterial. Und das bedeutet, dass es hier um gezielte Ermittlungen gegen Verdächtige geht und nicht mehr gegen eine, um eine Chatkontrolle. Und wir konnten erreichen, dass Ende-zu-Ende verschlüsselte Dienste ausgenommen werden, auch von dieser Maßnahme, um sicherzustellen, dass keine Überwachungsfunktionen und Wanzen in Endgeräten platziert werden müssen. Wir konnten erreichen, dass keine Altersverifikationspflicht für Kommunikationsdienste kommt, die das Recht auf anonyme Kommunikation bedroht hätte. Auch der digitale Hausarrest, also App-Verbot unter 16, will das Parlament so nicht akzeptieren. Und das in der Pressekonferenz der konservative Berichterstatter, der mit Frau Johansson zusammengearbeitet hatte, mit diesen vermeintlichen Kinderschutzorganisationen und Netzwerken, dass er sich hinstellt und gesagt hat, Massenüberwachung ist eine rote Linie, nicht nur politisch für uns, sondern auch nach EU-Recht, weil es gegen Grundrechte verstößt. Also das ist wirklich sensationell, dass wir das erreicht haben. Wenn wir mal...
Aber ich würde mal gerne eine Lanze noch brechen. Das eine waren diese internationalen Vereinigungen, die ja vorhin an der Wand waren. Das andere sind diejenigen, die wirklich Kinderschutz im Alltag machen in Deutschland. Mit den Organisationen kann man ganz andere Gespräche führen. Die sind auch für verhaltensmäßige Maßnahmen. Also ich würde da gerne diese Unterscheidung machen, die ja zum Teil auch zum Beispiel in der Anhörung entsprechend gegen die Vorschläge vorgegangen sind.
Genau, also wir hatten diesen Sieg. Ich habe gesagt, er war nicht perfekt. Was wir natürlich haben ist, und das finde ich tatsächlich wirklich bedenklich, ist eine Altersverifikationspflicht für Pornplattformen, die wir jetzt natürlich auch im Nachhinein bekommen haben aus anderen EU-gesetzlichen Gründen. Die Befugnisse dieses EU-Centers, was gegründet werden sollen, bleiben ungeklärt. Es ist immer noch unheimlich nahe an Europol. Und Europol bekommt auch Material, was gemeldet wird, um ihre Algorithmen zu trainieren. Also alles noch nicht so wirklich toll. Und es ging dann weiter im Rat und Netzpolitik hat so eine schöne Karte hier gemacht. Rot ist für die Chatkontrolle, grün ist dagegen und gelb ist noch so ein bisschen, naja, wir haben noch keine Meinung dazu. Und es ist also irgendwie unstimmig und womit wir jetzt letztendlich wo wir jetzt letztendlich gelandet sind, ist etwas, wo wir auch vorher schon viel diskutiert haben, was wir darüber denken. Nämlich wurde die Chatkontrolle 1.0 verlängert. Das heißt, sie wurde verlängert bis 2027. Und das ist nicht unbedingt in unserem Sinne, ganz einfach, weil der Rat jetzt, wo sie wissen, ja gut, wir hatten es gestern in unserer Neujahrsansprache, besser nicht digitalisieren als schlecht digitalisieren, haben sie sich gedacht, sie lassen das jetzt erstmal liegen und die neue Kommission wird schon was Neues vorschlagen. In der Zwischenzeit ist dann auch noch ein Bericht gekommen, auf den Ulva Johansson sehr stolz gewesen ist. Der war aber nicht so wirklich aussagekräftig. Da ging es um die Auswertung der Chatkontrolle 1.0, nachdem sie echt sehr lange gebraucht haben, diesen Bericht zu liefern. Das fühlte sich so ein bisschen an wie diesen Bericht über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Und letztendlich konnte der Bericht auch keine Aussage darüber treffen, wie sinnvoll das ist, wie sehr Sachen verfolgt werden konnten im Hinblick auf Kindesmissbrauch, inwiefern das differenziert werden konnte. Das können diese Statistiken eigentlich nicht abbilden. Und deswegen Chatkontrolle 1.0 verlängert. Es ist noch nicht vorbei. Wer weiß, was 2024 ist, ist meine Lieblingsfrage. Genau. Das heißt, wir haben euch jetzt diese ganzen Charaktere vorgestellt. Und ihr habt sie jetzt alle kennengelernt, wir haben sie kennengelernt, sie kennen uns, wir können mit ihnen sprechen. Und das wird jetzt aber alles nochmal neu gewürfelt. Also neues Parlament, neue Kommission, wir müssen uns neu aufstellen. Wir haben nicht so eine starke Position, wie wir vielleicht vorher haben, wenn diese Wahlen zu Ende sind. Und dementsprechend der Aufruf an euch alle, dieses Thema darf nicht untergehen. Das ist ein Etappensieg und das muss uns allen klar sein. Die Chatkontrolle wird wahrscheinlich eine neue Vorratsdatenspeicherung werden. Das wird so ein kleiner Zombie, der immer wieder aufpoppt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt mein Leben ohne Chatkontrolle weiterleben kann, aber ich glaube, das wird jetzt mein Steckenpferd. Und deswegen die Bitte an euch, lasst es nicht untergehen und macht es zum Wahlkampfthema, stellt euren Abgeordneten oder euren Wunschabgeordneten diese Fragen. Vielleicht überlegen wir uns was, ich weiß nicht, wir haben da so ein Call-Tool gebaut, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht kann man das nochmal verwenden. Und auch wir geben nicht auf. Patrick hat noch einen letzten Move gemacht, bevor er uns verlässt, hätte ich fast gesagt. Und hat natürlich auch eine Antwort bekommen. Denn im Rahmen von diesem ganzen Lobbygeflecht ist aufgefallen, dass so ein paar Europol-Menschen in Organisationen abgewandert sind. Und nun ja, Patrick. Was ist da passiert?
Wir haben gesagt, für diesen Lobby-Skandal ziehen wir Sie zur Verantwortung, Frau Johansson, weil das ein demokratischer Skandal ist, wie hier demokratische Gesetzgebung unterlaufen wird. Dieses Microtargeting, was du vorgestellt hattest, zielte ja genau auf die Staaten ab, die im Rat gegen Chat-Kontrolle waren. Und da hat die EU-Kommission mit einer emotionalen Desinformationskampagne versucht, Druck zu machen. Und das ist ein Angriff auf die Demokratie. Und ich habe Beschwerde eingereicht. Ich habe bei der EU-Bürgerbeauftragten Beschwerde eingereicht. Wir haben auch den juristischen Dienstbeauftragten, der Klageoptionen prüft und so weiter. Ist alles am Laufen. Aber der neueste Fortgang ist, dass mir die Bürgerbeauftragte geschrieben hat, in der Woche vor Weihnachten, ich eröffne ein Verfahren gegen Europol, weil zwei ehemalige Europol-Mitarbeiter, die auch im Bereich Kindesmissbrauchsmaterial gearbeitet haben, zu Thorn, zu dem US-Überwachungsdienstleister von Kutschler gewechselt sind. Einer davon nahtlos als Lobbyist jetzt tätig ist. Er hat sogar nach dem Wechsel mit seinen ehemaligen Europol-Kollegen gesprochen, um die tollen Technologien von Thorn vorzustellen. Und er sagt, die Bürgerbeauftragte, da fordert sie jetzt mal von Europol die Unterlagen ein, wie das genehmigt werden konnte und mit welcher Begründung.
Genau. Also, Chatkontrolle ist nicht vorbei. Ich habe gesagt, es ist ein Drama und damit das Ding nicht zur Tragödie wird, also jedenfalls nicht für uns, für die anderen ist es, glaube ich, schon die größte Tragödie, bei der sie sich gedacht haben, eigentlich wird das ganz einfach, weil es geht ja um Kinderschutz. Lasst uns also alle zusammen dafür sorgen, dass wir weiterhin die Chatkontrolle gewinnen. Und dass niemand ins EU-Parlament kommt, ohne die Frage zu beantworten, ob er oder sie Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation wirklich schützen will.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen großartigen Talk. Und ich würde vorschlagen, also wir können das jetzt nicht einfach so stehen lassen ohne Standing Ovations, oder? Hoch mit euch! Und zwar nicht nur für die Leute, die hier auf der Bühne sitzen, sondern für alle, die daran mitgearbeitet haben. Ja, aber ihr habt es gehört, es geht weiter. Das heißt, ihr habt ganz viele Organisationen eben auch genannt bekommen, die Unterstützung brauchen, um eben auch weiter am Ball zu bleiben. Und das heißt, ihr könnt auch selbst aktiv werden oder natürlich spenden. Die Spendenkampagne von Netzpolitik.org, die ja auch ganz schön viel Dreck, sage ich mal, aufgewühlt haben, läuft ja weiterhin. Ansonsten, Frage, haben wir noch Zeit für eine einzige Frage vielleicht? Eine einzige Frage bekommen wir hin. Ja. Freiwillige Vorzählen Mikros.
Das weiß ich noch nicht. Du wolltest schon danach nach Hause aus.
Oder Signal Angels, haben wir noch jemanden, der im IRC oder auf Mastodon eine Frage hätte? Da, ja. Mikro 2.
Ja, besten Dank für euren Vortrag und für eure unfassbare wichtige Arbeit. Da profitieren so viele Millionen von, auch wenn es wahrscheinlich nur ein paar 10.000 wissen. Das ist schon mal große Klasse. Applaus Meine konkrete Frage wäre noch, ihr habt ja auch auf einer Folie ein bisschen den Weg des Geldes nachgezeichnet. Da ging es, glaube ich, um rund 25 Millionen, die da im Spendentopf waren. Kann man da etwas darüber sagen, an welche Personen oder welche Organisationen, welche Stellen innerhalb des Europäischen Verbundes dieses Geld geht?
Es gibt eine sehr ausführliche Recherche von Balkan Insights dazu und von Follow the Money. Die haben diese ganze Geschichte aufgerollt. Da kann man sich das sehr gut angucken. Es ist nur jetzt nicht an uns, diese Geschichte zu erzählen. Da würde ich an diese Recherche verweisen.
Okay, danke schön.
Ja, und damit sage ich vielen Dank an euch alle nochmal für diesen wundervollen Talk und für eure Arbeit. Und ja, noch eine Runde Applaus, würde ich sagen.